Business Shift.
Business Shift.
Einfach machen.
Einfach machen.
Der Podcast für Entscheider und Führungskräfte, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit nachhaltig beschäftigen wollen. Herzlich willkommen zu Business Shift, dem Podcast für Entscheider und Führungskräfte, die ihre Geschäftsstrategien auf die Zukunft ausrichten wollen. Ich bin Tobias Kirchhoff, euer Gastgeber von TÜV Rheinland. Heute sprechen wir über ein Thema, das nicht nur zentral ist für die deutsche Wirtschaft, sondern auch ziemlich komplex. Das Thema Lieferkette. Man könnte sie als zentrales Nervensystem der Wirtschaft bezeichnen oder auch als Nabelschnur zur oder von der internationalen Wirtschaft nach Deutschland. Mal hören, wie unsere Nachhaltigkeitsexpertin das sieht. Ich begrüße wieder heute sehr herzlich Dr. Baha Schad-Krause. Herzlich willkommen, Baha. Schön, dass du da bist.
Hi, Tobias.
Baha, Lieferkette, zentrales Nervensystem oder Nabelschnur?
Ich würde eher zur Nabelschnur tendieren.
Warum?
Naja, weil die Lieferkette versorgt mit Materialien, mit Rohstoffen, um am Ende fertige Produkte zu erhalten. Nicht nur Produkte, auch Dienstleistungen. Und dafür ist die Lieferkette essentiell.
Darüber werden wir heute sprechen. Ich möchte von dir wissen, Nachhaltigkeit in der Lieferkette, was beinhaltet das? Warum ist das wichtig? Wozu bin ich eigentlich gesetzlich verpflichtet? Warum hadert vielleicht auch gerade Deutschland mit seinem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz? So, und wie gehe ich auch als Unternehmer in Zukunft mit diesen Themen um? Aber lass uns vielleicht vorne starten, ganz basal die Lieferkette in 60 Sekunden. Was ist es? Wofür brauchen wir es? Und wer gehört dazu?
Ja, die Lieferkette, haben wir eben schon gesagt, ist ja ein essentieller Bestandteil, wenn es darum geht, am Ende ein fertiges Produkt, ein Service oder eine Dienstleistung zu haben. Das heißt, alles, was wir wirklich, ich sage jetzt mal von der Wiege bis zur Bahre brauchen, erhalten wir aus der Lieferkette. Wenn wir über ein Produkt sprechen, dann sind es unsere Rohstofflieferanten beispielsweise, um die einzelnen Bestandteile für die Produktion zu bekommen. Und am Ende ist es dann das Produkt dann vielleicht wieder ein Rohstoff, der dann vielleicht ins Recycling geht. Auch da brauchen wir eine gewisse Lieferkette, um die Materialien zu transportieren, um sie dann vielleicht zu recyceln und sie dann wieder in die Stoffströme einzubringen. Das heißt, wir haben als Bestandteile der Lieferkette auf jeden Fall immer die Rohstofflieferanten. Wir haben Hersteller, wir haben die Logistiker, wir haben aber auch Zwischenhändler, den Handel selber. Und auch wir als Verbraucherinnen und Verbraucher sind auch Teil der Lieferkette.
Also genau genommen gehören eigentlich alle mit dazu.
Ja.
Ja, eigentlich könnte man eher die Ausnahmen nennen. Das geht, glaube ich, schneller, das aufzuführen. Und wenn du nun zurückblickst auf deine langjährige Erfahrung, wann ist dir klar geworden, dass Nachhaltigkeit im Lieferkettenmanagement essentiell ist?
Wann ist mir das bewusst geworden? Ich glaube, es wird einem immer wieder bewusst, wenn man über Nachhaltigkeit in Unternehmen spricht. Ich würde sagen, es war ein schleichender Prozess. Und die Erkenntnis kam eigentlich immer zu dem Zeitpunkt, wo wir bei der Frage standen, okay, und was machen unsere Partner, Geschäftspartner, unsere Lieferanten? Weil Nachhaltigkeit nicht immer nur alleine zu 100% im Unternehmen umsetzbar ist. Weil das Unternehmen selbst, das eigene Unternehmen selbst, ist ja immer nur ein Teil des Ganzen. Und dann haben wir natürlich Themen wie Lieferengpässe, ne? In Corona waren es vielleicht irgendwelche Teile für die Automobilproduktion, so dass wir teilweise gar keine Komponenten mehr bekommen haben. Jeder, der zu der Zeit ein neues Auto haben wollte, musste mit etlich langen Wartezeiten rechnen. Und auch da sehen wir, dass stabile Lieferketten und auch die Resilienz in der Lieferkette absolut essentiell sind.
Wenn wir jetzt Nachhaltigkeit in der Lieferkette uns anschauen, warum gerade Nachhaltigkeit in der Lieferkette? Weil wenn ich sage, okay, ich kümmere mich um Nachhaltigkeit in meinem Unternehmen, in meinem Einflussbereich, den ich direkt vielleicht auch unter Kontrolle habe, ist das ja ein bisschen einfacher und wäre vielleicht der erste Schritt. Mhm. Aber Lieferkette bedeutet ja immer, dass ich auch über den Tellerrand meines Unternehmens hinausschauen muss. Mhm. Und das macht es ja nicht gerade einfacher. Also warum gerade Nachhaltigkeit in der Lieferkette?
Ja, du hast es eigentlich schon richtig gesagt. Der erste Schritt sind immer die eigenen vier Wände, ne? Also erstmal vor der eigenen Haustüre kehren und gucken, was möchte ich eigentlich gerade in meinem Unternehmen, in meinen eigenen Prozessen verbessern. Man kommt aber immer schnell an einen Punkt, wo man merkt, dass doch, also bestimmt bis zu 80%, aber auch Themen sind, die die Lieferkette betreffen. Ne? Wenn es um Rohstoffproduktion geht, gerade wenn man jetzt zum Beispiel über Energie oder Energieaufwände, über Treibhausgasemissionen spricht, dann entstehen die meistens entweder vorgelagert in der Lieferkette oder vielleicht auch nachgelagert. So, das heißt, um auch besser zu werden und das über die eigenen vier Wände hinaus, musst du mit deinen Partnern und deinen Lieferanten sprechen. Ne? Und Nachhaltigkeit heißt ja auch immer Kollaboration, zusammenarbeiten, um sich auch schneller zu verbessern. Ne? Also je mehr man auch Wissen teilt, seine Partner, Lieferanten mitnimmt auf seine eigene Nachhaltigkeitsreise, desto schneller kommt man auch ans Ziel.
Damit sind wir beim nächsten Thema Ziel. Gibt es ein Nachhaltigkeitsziel im Lieferkettenbereich, das dir persönlich sehr am Herzen liegt?
Ja, natürlich. Also gerade wenn wir über Menschenrechte sprechen, ne, ist das ein sehr, sehr emotional besetztes Thema. Und auch bei mir, also ich selber habe Kinder. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich ein Kleidungsstück trage, wo vielleicht Kinderhände dran waren in der Färberei oder auch in den Produktionsstätten, dann möchte ich das nicht. Ne? Das ist mein erklärtes Ziel. Und das ist, denke ich, ein Thema, was mich wirklich am meisten antreibt, nämlich Themen wie Zwangsarbeit, ne? Ausbeutung von Menschen, die vielleicht nicht das Privileg haben, hier in Europa, Amerika oder so groß zu werden, dass wir diese nicht ausbeuten und dass wir tatsächlich fair wirtschaften. Und das geht einfach nur mit einer nachhaltigeren Lieferkette. Und das heißt auch, vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle Anstrengungen in Kauf zu nehmen, Investitionen in Kauf zu nehmen, aber um sich dann auch tatsächlich langfristig zu verbessern.
Das ist jetzt das Ziel. Und wo siehst du die größte Herausforderung, die sich im Bereich nachhaltige Lieferkette stellt?
Ich denke, dass die größte Herausforderung ist immer die Beziehung zu den Lieferanten. Ne? Also man hat ja oft immer einen, der etwas verkauft und einen, der etwas haben will. Das heißt, Preis spielt immer eine sehr, sehr große Rolle. Und ich glaube, das größte Ziel sollte sein, wirklich eine gute und faire Lieferantenbeziehung auf Augenhöhe zu haben. Ja? Sich den Herausforderungen auch zusammenzustellen. Weil ich glaube, der größte Schmerz ist wirklich die Transparenz, gerade in sehr komplexen und sehr globalen Lieferketten herzustellen. Vor allen Dingen, wenn es dann irgendwann darum geht, auch wirklich Daten zu erheben, ne, weil man zum Beispiel sein Net Zero CO2-Ziel hat und das einfach nur kann, wenn du halt auch die entsprechende Datentransparenz hast. Das heißt, zusammenfassend würde ich sagen, es ist total wichtig, auf eine gemeinsame Ebene zu kommen und die relevanten Themen und manchmal auch vielleicht nicht so schönen Aspekte anzusprechen, um eben auch gemeinsam eine Lösung zu finden. Das hört sich jetzt so ein bisschen, ja, wäre schön und so, aber das ist tatsächlich auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Je mehr man ins Gespräch kommt, je mehr man miteinander redet und auch die Themen offen bespricht, desto einfacher wird es für beide Seiten, ne? Weil es gibt ja auf beiden Seiten Sorgen. Du bist als Unternehmer, hast du immer Sorge, dass es dich irgendwann vielleicht nicht mehr gibt oder du unwirtschaftlich bist. Auf der anderen Seite als Lieferant oder Partner hast du immer die Sorge, dass du ausgetauscht wirst aus irgendwelchen Gründen. So. Und wenn man es aber eben schafft, ein gemeinsames Ziel anzugehen, dann glaube ich, hat man da auch bessere Chancen. Und wenn wir nochmal auf das Thema Herausforderungen zurückkommen, dann haben wir natürlich, also jetzt die knackigen Themen, wirklich ökologische und soziale Standards auf allen Stufen umzusetzen. Das ist ein Prozess und auch ein schwieriger Prozess und schon auch eine sehr, sehr große Herausforderung, nicht nur bei den direkten Lieferanten. Also wenn wir dann wirklich in die indirekte Lieferkette gehen, wird es dann doch relativ schnell dunkel und schwierig.
Ja, und es kann ja wirklich Aufwände bedeuten. Also wenn ich zum Beispiel feststelle, ein Lieferant verstößt vielleicht gegen irgendwelche Themen, wo ich sage, na, das möchte ich aber so nicht, dann kann es ja auch bedeuten, ich muss mich vielleicht von dem trennen und muss mir einen anderen Lieferanten besorgen, den ich, wenn er gerade auch im Ausland liegt, vielleicht auch im weiten Ausland, wo ich dann vielleicht auch echte Aufwände habe. Und das wäre dann ja wahrscheinlich auch eine große Herausforderung.
Ja, absolut, klar. Ich meine, man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass nicht jeder vielleicht auch die Inhalte der Standards und vielleicht auch nicht das Wissen hat. Ne? Deswegen sage ich, ist ja auch dieses Mitnehmen so wichtig. Ne? Auch der Wissensaufbau auch bei Lieferanten in der Lieferkette ist extrem wichtig, um genau auf solche Missstände, die dann vielleicht vorherrschen, auch hinzuweisen und zu sagen, mein Ziel ist es, diese Missstände aufzulösen. Und ich habe Maßnahmen entwickelt, die ich gerne mit dir umsetzen möchte. Das hilft dir auch. Ne, weil dann hast du nämlich auch die Möglichkeit, auch weiterhin Teil der Lieferkette zu sein und vielleicht auch die Missstände, die dann bei dir entstehen, dann gemeinsam zu lösen. Es ist auch durchaus im Interesse dann des Geschäftspartners, da dann auch mitzuziehen.
Ja, und es kann dann auch bedeuten, dass Unternehmen viel stärker auch in die Kommunikation kommen und auch in die Auseinandersetzung gegenseitig, als das vielleicht bisher der Fall ist. Ja, während vielleicht heute das einfach nur über Zahlen, Daten, Fakten, günstiges Angebot etc. genau. läuft, würde man sich dann intensiver auch miteinander auseinandersetzen.
Ja, absolut. Und auch gerade die Kommunikation der einzelnen Ziele, die man vielleicht verfolgt. Ne? Ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt Hersteller bin und habe aber Rohstoffe, die beziehe ich aus dem Ausland, vielleicht aus Asien, Afrika etc., dann habe ich ja gewisse Ziele, die ich verfolge und frage ja bestimmte Dinge auch aus einem bestimmten Grund ab, nämlich weil ich vielleicht Maßnahmen habe und meine Ziele erreichen möchte. Wenn ich aber offen kommuniziere und auch meine Strategie teile mit meinen Lieferanten und sagen, ihr seid auch Teil meiner Strategie und mit dieser Strategie könnt ihr euch auch verbessern, hast du natürlich eine ganz andere Gesprächsgrundlage. Funktioniert nicht immer, ne? Machen wir uns die Welt nicht rosig, aber es ist ein totales Muss.
Wir haben ja hier einen Podcast vom TÜV Rheinland und wir stehen ja auch ein bisschen für Regulatorik. Und wenn ich an das Thema Lieferkette denke, sind wir ja auch sehr schnell bei der deutschen Regulatorik, nämlich beim Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Die einen hassen es, die anderen hypen es. Wie siehst du das? Auf welche Teile des deutschen Lieferkettengesetzes bist du vielleicht besonders stolz, wo du sagst, da muss noch ein bisschen weiterentwickelt werden? Also wie würdest du das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz bewerten?
Ich fange vielleicht mal damit an. Du hast gesagt, einige hassen es. Ne? Ich kann auch verstehen, dass einige dieses Gesetz hassen, weil das natürlich einen enormen Aufwand bedeutet, sich die Lieferkette, die eigene anzugucken und da ein anständiges Lieferantenmanagement aufzusetzen. Das ist mit Arbeit verbunden. Ne? Auf der anderen Seite ist das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz aber so wichtig, um genau die Themen, die ich auch eben angesprochen habe, nämlich unsere Menschenrechte zu schützen. Und das nicht nur hier, sondern überall auf der Welt. Und wir sind es gewohnt, Produkte zu konsumieren, sind in einer sehr, sehr schnelllebigen Gesellschaft, wo wir uns dieser Dinge vielleicht nicht immer bewusst sind. Aus Verbrauchersicht und aus Herstellersicht könnte ich jetzt als Geschäftsführer eines Unternehmens nicht verantworten, dass da irgendwo auch nur die Chance einer Kinderhand an einem Produkt, das ich verkaufe, stattgefunden habe. Das könnte ich einfach nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Insofern, also das ganze Thema wirklich Schutz vor Kinderarbeit, faire Löhne, aber auch Umweltschutz sind wichtige Aspekte, die wir noch mehr treiben müssen, gerade wenn wir immer mehr globalisieren und es muss einfach am Ende fair für alle Menschen sein. Also was ich besonders gut finde an dem Gesetz ist, dass du wirklich mal strukturiert an das Thema drangehen musst. Ich bin ja ein großer Freund von Struktur, ich sag's immer wieder. Die ist aber auch notwendig. Also gerade wenn es darum geht zu sagen, okay, wo habe ich denn meine Hauptrisiken eigentlich in der Lieferkette? Da musst du auch mal schauen, in welchen Hochrisikoländern produziere ich vielleicht. Und du musst eine solide Risikoanalyse aufsetzen, die du immer wieder wiederholst. Sie musst du einmal etablieren, aber ich denke, wenn sie einmal läuft, dann ist das ein extrem wertvolles Tool. Und was du sicherlich auch für andere Bereiche nutzen kannst. So, das finde ich ziemlich gut. Dann das ganze Thema Beschwerdeverfahren, also dass wirklich jeder im Unternehmen, aber auch Externe die Möglichkeit haben, Verstöße zu melden. Ja, das bringt einfach viel mehr Transparenz rein. Und diese Verstöße werden meistens oder können immer anonym gemeldet werden, was natürlich auch nochmal eine gewisse Sicherheit bringt. Für diejenigen, die sich vielleicht nicht trauen, auch auf Missstände hinzuweisen, das finde ich auch besonders wichtig. Und ich denke, der positivste Effekt ist einfach wirklich, dass das Gesetz Menschen in der Lieferkette, die eben nicht das Privileg haben, von Arbeits- und Gesundheitsschutzgesetzen und Standards zu profitieren, eine Stimme bekommen und eben verborgene Probleme oder Missstände aufgedeckt werden können.
Das hört sich sehr, sehr schön an. Passiert das denn auch in der Wirklichkeit? Ist dir ein Fall bekannt, also wo gerade im Ausland dann vielleicht auch mal aufgedeckt wurde, ja, das funktioniert halt so nicht richtig und man hat dann da auch Änderungen herbeigeführt?
Die gibt es sicherlich, ja. Also wir reden natürlich wenn wir über Zwangsarbeit, über Kinderarbeit sprechen, dann sind das sehr, sehr starke Verstöße. Ne? Aber wir sprechen auch darüber, dass Gewerkschaften gebildet werden können, dass Mitarbeitende eine Möglichkeit haben, sich an eine Organisation im Unternehmen zu wenden, ohne Angst haben zu müssen, dass sie ihren Job verlieren. Das sind Dinge, die sicherlich eher nochmal gemeldet werden, als jetzt wirklich ein Verstoß gegen Kinderarbeit. Also ist mir jetzt in meinem Kreis so nicht bekannt, aber wird es sicherlich geben.
Kommen wir wieder zurück nach Deutschland. Warum tun sich gerade deutsche Unternehmen so schwer mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz? Es gibt Umfragen, die behaupten, das Gesetz sei ein Rohrkrepierer, hat die Ziele verfehlt. Unternehmen würden sich gar nicht damit auseinandersetzen, weil eigentlich sollte das Gesetz ja dazu führen, dass nur noch Lieferanten zum Zuge kommen, die Umweltschutz oder Standard, Sozialstandards großschreiben. Aber das funktioniert ja noch nicht so. Warum nicht?
Ja, ich glaube, wir tun uns so schwer, weil wir ja auch die Ersten sind, ne, die so ein Gesetz jetzt wirklich umsetzen müssen. Und es kommt dazu, dass wir sehr, sehr komplexe und global verzweigte Lieferketten haben, die einfach die umfassende Überwachung nicht immer möglich machen. Ne? Das muss man auch sagen. Also es ist nicht immer möglich, überall Licht reinzubringen und zu sehen, was läuft da eigentlich bei meinen Lieferanten, gerade wenn es um indirekte Lieferanten geht. Das heißt, die deutschen Unternehmen haben hier eine sehr, sehr große Verantwortung, ne, und haben einen Verantwortungszuwachs bekommen über eben diese schwierigen, komplexen Lieferketten, die einfach herausfordernd sind. Also das muss man einfach sagen. Dann kommt dazu, ich habe eben angesprochen, wir reden über Risikoanalysen, wir reden über neue Strukturen im Unternehmen, wir reden auch über neue Verantwortlichkeiten eines Menschenrechtsbeauftragten beispielsweise, der sowas genau überwachen soll, monitoren soll. Das sind alles Kosten, das sind Aufwände in Ressourcen, in Audits, in Umsetzung solcher Tools. Das tut am Anfang erstmal weh. So, und deswegen kann ich es schon gut auch verstehen, dass es in Deutschland auch Unternehmen gibt, die sagen, was soll das Ganze eigentlich? So, und dann haben wir das ganze Thema Transparenzmangel. Gerade wenn ich Daten abfrage, ich habe es eben schon mal gesagt, ist auch die Bereitschaft, entsprechende Daten zu teilen, nicht immer da. Das ist auch eine Herausforderung, muss auch erstmal gelernt werden. Und dann natürlich die fehlende Erfahrung, ne? Also mit so einem Gesetz setzt du ja auch neue Prozesse auf, die müssen sich etablieren, die müssen integriert werden in vielleicht auch bestehende Prozesse. Und mit einem Gesetz schwingt ja dann auch immer die Sorge von Sanktionen mit. Auch da muss man dann immer gucken, okay, wie wird denn hier eigentlich überwacht, ne? Auch dann auf deutscher Ebene, womit muss man rechnen? Und ich denke, das sind alles Ängste, die bei den Unternehmen mitschwingen, also völlig nachvollziehbar. Allerdings kann man schon sagen, dass die Unternehmen die Nachhaltigkeit in ihrer Strategie schon verankert haben, bei ihren Lieferanten deutlich stärker auf auch nicht finanzielle Kennzahlen achten. Und die sind dann kommen natürlich durch so eine, ich sag jetzt mal, Umstellung auf neue Anforderungen sicherlich leichter durch.
Also weniger ein Rohrkrepierer als ein Starter.
Ja, also ein bisschen der Anschub, ne? Also es ist ja immer, ich sage immer, es ist eigentlich blöd, wenn man dann irgendwie mit einem erhobenen Zeigefinger sagen muss, so jetzt müsst ihr mal. Aber manchmal gibt es auch den gewissen Anschub.
Habe ich verstanden, aber letztlich bedeutet ja es einfach mehr Bürokratie. Das heißt, du musst mehr ausfüllen, du musst mehr reporten. So, und wie passt das zusammen, dass wir sagen in Deutschland, hey, wir müssen ja entbürokratisieren. Und jetzt mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz haben wir ja jetzt wieder mehr zu tun. Also lässt sich da überhaupt etwas entbürokratisieren oder müssen wir sagen, naja, es kommt jetzt wieder oben eine Schippe mehr drauf?
Ja, ich denke, am Anfang kommt immer eine Schippe mehr drauf, ne? Wie ich es eben schon gesagt habe. Man muss sich da anpassen, man muss gucken, wo stehe ich da, man muss neue Prozesse und Strukturen aufsetzen. Aber letztendlich, wenn wir über Entbürokratisierung sprechen, dann und Dokumentations- und Reportingpflichten, dann gibt es ja auch verschiedene Tools, die man nutzen kann, ne? Also ich sage immer, Sustainability und Digitalisierung gehen Hand in Hand. Das heißt, wenn ich weiß, was ich abfragen muss, dann kann ich mir diese digitalen Tools auch wirklich zunutze machen, ne? Die auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz etc. eben die Erfassung von standardisierten Daten in der Lieferkette natürlich auch erleichtern. Da muss es meiner Meinung nach klarere Leitlinien geben, weil wir sonst auch keine Vergleichbarkeit haben. So, da jetzt springe ich so ein bisschen im Thema. Aber wenn wir über standardisierte Risikoanalysen sprechen, wenn wir über Informationen sprechen, die berichtet werden müssen, dann helfen Rahmenwerke, ne? Also sie suggerieren am Anfang mehr Bürokratie, aber wir bewegen uns dann immer mehr in Richtung Standardisierung, standardisierte Abfragen, sodass wir automatisch in einen Prozess kommen, der, ich sag jetzt mal, diesen Bürokratiewust sicherlich irgendwann mal auch überstehen wird. Also wenn wir dann über Risikoanalysen sprechen, kann man das sicherlich irgendwann auch toolbasiert machen, ne? Aber wenn wir über Reporting sprechen, Nachhaltigkeitsberichtspflicht, gibt es auch digitale Lösungen, die man sich hier zunutze machen kann.
Gibt es denn auch letztlich durch den Verbraucher, ja, der ja schon Bewusstsein hat, siehst du da, dass da auch eine gewisse Macht des Verbrauchers auch da die Produzenten auch dahin zu bewegen, da mehr drauf zu achten?
Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, die Sensibilisierung in der Gesellschaft spielt eine sehr, sehr große Rolle, weil wir alle auch das ganze Thema ethische Verantwortung immer mehr auch in unserem Kaufverhalten widerspiegeln. Ich stell die Frage mal zurück. Achtest du darauf?
Ja, auf alle Fälle. Ja, wir schauen uns anhand von Labeln und natürlich auch von Zertifizierung immer sehr genau an, was wir kaufen, wobei wir natürlich nicht wissen, was dann wirklich hinter den Labels und den Zertifizierungen dann da steht, insbesondere für Konsumenten. Und ich versuche natürlich auch immer darauf zu achten, dass ein TÜV Rheinland-Siegel
ja, das sowieso
auf den Produkten drauf ist, weil da weiß ich ja, dass wir nur nach höchsten Standards und nach internationalen Normen zertifizieren und dass wir davon ausgehen können, dass da, wenn es also zum Beispiel auch um die Lieferkette geht, dass da schon unsere Kollegen weltweit ein Auge drauf haben, dass das alles mit rechten Dingen zugeht.
Ja, und das ist auch genau das, ne? Also gerade wenn es um das Thema eigene ethische Verantwortung geht. Ich habe es eben schon gesagt, ich möchte kein Produkt kaufen, wo Kinderhände dran waren. Möchte ich einfach nicht. Und wie du schon sagst, ich kann das aber nicht immer beurteilen. Und deswegen ist ja die Verantwortung bei den herstellenden Unternehmen, die diese Produkte vertreiben, einfach meiner Meinung nach auch richtig platziert. Ja, weil sie ja damit auch eine gewisse, ich sag jetzt mal, Reichweite haben, die wir ja so gar nicht greifen können. Du sagst es, ne? Label, Standards, natürlich gibt es die. Ich als Verbraucherin kann aber oft gar nicht nachvollziehen, was steht denn eigentlich dahinter. Und aus, ich sag jetzt mal, aus Unternehmenssicht muss es einfach schon auch ein Ziel sein, wirklich die Umwelt und auch die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen wir zusammenleben, zu respektieren.
Wie sieht deiner Meinung nach die ideale Lieferkette der Zukunft aus?
Ja, also meiner Meinung nach ist die ideale Lieferkette auf jeden Fall krisenfest. Und die kann nur krisenfest sein, wenn wir die volle Transparenz haben, also genau nachvollziehen können, wo was herkommt, ne? Wir waren eben bei digitalen Technologien, zum Beispiel durch Blockchain, ne? Das heißt, Daten in der Lieferkette verfügbar machen und nutzbar machen. Dann haben wir natürlich das ganze Thema faire Arbeitsbedingungen, haben wir schon drüber gesprochen. Wenn wirklich Menschen nicht mehr ausgebeutet werden und wir sagen können, wir haben eine ethische Verantwortung, die wir auch umsetzen und die eben zusammen mit unseren Lieferanten durch beispielsweise faire Partnerschaften mit einem Fokus vielleicht auf mögliche regionale Partnerschaften ist nicht immer möglich, um eben lokale Lieferanten auch zu unterstützen, kürzere Transportwege zu haben und einfach dann auch wirklich Lieferketten vielleicht ein bisschen weniger komplex zu gestalten.
Du hast gerade erwähnt, Blockchain, eben sagtest du auch schon, dass auch neue Technologien wie KI zum Beispiel bei der Dokumentation helfen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Das wird, glaube ich, auch Twin Transition genannt, ja, wo man sagt, Sustainability verbinden wir mit Digitalisierung. Hast du mal so ein Beispiel für innovative Ansätze im nachhaltigen Lieferkettenmanagement?
Also ich habe tatsächlich ein Beispiel aus der Foodproduktion. Ich weiß nicht, ob das interessant ist. Also da wurde KI eingesetzt, um in der Produktion wirklich die Materialien nur so einzusetzen oder so viel zu produzieren, wie auch tatsächlich konsumiert wird. Das heißt, da kommen dann Verbrauchsdaten rein. Das sind dann, ne, ich habe eben schon mal gesagt, wir Verbraucherinnen als Teil der Lieferkette, wie viel konsumieren wir beispielsweise an Fleisch im Jahr, sodass wirklich Produktionsprozesse an diese Begebenheiten dann auch wirklich, ich sag jetzt mal, punktgenau angepasst werden können. Das heißt, in dem Produktionsprozess, wenn dann eine bestimmte Menge erreicht ist, dann zu sagen, okay, es wird jetzt an dieser Stelle gestoppt, weil sonst 60% unserer Produkte weggeschmissen würden.
Also kann man damit auch aktiv Überproduktion vermeiden. Das sehe ich ja zum Beispiel auch, haben wir neulich schon drüber gesprochen, im 3D-Druck, dass ich dann ja immer nur das produziere, was ich halt tatsächlich auch benötige. Mhm. und habe dann auch keine Lagerprobleme mehr, sondern verbinde dann wirklich Innovation dann halt auch mit diesem Nachhaltigkeitsthema.
Genau, und das ist ja auch, das ist, da sind wir wieder auch beim Thema Kosten, ne? Je weniger ich lagern muss, desto weniger Kosten habe ich, desto einfacher wird es dann auch tatsächlich, sich hier zu verbessern. Aber das widerspricht natürlich unserer Massenproduktion, die wir natürlich kennen und auch gelernt haben in den letzten Jahren. Also Wirtschaftlichkeit, mehr zu produzieren, als wir vielleicht benötigen, damit der Absatz hoch bleibt und die Umsätze halt gut.
Liebe Baha, was würdest du einem Unternehmen empfehlen, das seine Lieferkette jetzt auf nachhaltig umstellen möchte oder nachhaltiger umstellen möchte? Was sind da aus deiner Sicht die ersten Schritte?
Also die Ist-Analyse, die Status-Quo-Analyse steht immer an erster Stelle. Ich glaube, ich habe es bisher auch schon in einigen Folgen auch schon immer wieder gesagt. Man muss sich wirklich ein Bild malen. Ja, also man muss gucken, wie soll das Bild aussehen und wie viel habe ich denn vielleicht schon von dem Bild mit drin. Wenn wir über das ganze Thema Risiko sprechen, dann muss ich natürlich meine Risiken auch identifizieren. Das heißt, einen Überblick über die gesamte Lieferkette haben, ne, und diese auch schaffen, um genau diese ökologischen und sozialen Risiken, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, auch zu identifizieren. Das heißt, ruhig auch mal Schwerpunkte setzen. Ja, ein richtiges, gesundes Lieferantenmanagement heißt nicht immer direkt 100% zu überblicken, sondern vielleicht auch mal zu sagen, das sind meine Top 5 Produkte, das sind meine Top 50 Lieferanten und mit denen fange ich an. Die screene ich, die nehme ich mit, da versuche ich wirklich diese Maßnahmen zu implementieren. Das muss sich dann natürlich per gesetzliche Anforderung über die gesamte Lieferkette widerspiegeln, aber irgendwo muss ich ja anfangen. Dann natürlich zu gucken, okay, gibt es vielleicht Nachhaltigkeitsstandards, die ich auch bei meinen Lieferanten umsetzen kann? Ne? Sind es vielleicht bestimmte Sozialstandards, sind es Umweltstandards, die ich vielleicht auch mit in meine Verträge mit reinnehme, die ich festlege, wo ich sage, okay, die müssen umgesetzt sein, damit wir diese Partnerschaft eingehen können. Und wenn diese nicht umgesetzt werden können, und es handelt sich zum Beispiel um einen Top-Lieferanten, sich dann auch mit dem hinzusetzen und zu sagen, okay, aber wie kann ich dich unterstützen? Was brauchst du dafür? Und dann natürlich, Überwachung, auch wenn das nicht immer schön ist. Es ist immer wichtig, einen Überblick zu haben und den auch zu behalten. Das heißt, all diese Risikoanalysen, die ich mache, jährlich zu wiederholen und immer wieder zu gucken, okay, habe ich vielleicht auch Schulungsbedarf, ne, intern mit Partnern, wie kann ich die weiterbilden, wie kann ich sie mitnehmen auf meine Reise, um dann halt letztendlich alles dann auch in ein, ich sag jetzt mal, Reporting dann zu überführen, sodass man hier auch für sich einfach die volle Transparenz hat.
Liebe Baha, danke für diesen tiefen Einblick in die Lieferkette. Mein Learning, ob Verbraucher, ob großes oder kleines Unternehmen, wir sind irgendwie alle abhängig von der Lieferkette. Ja, und wir müssen alle ein gesteigertes Interesse daran haben, dass sie funktioniert und dass sie nachhaltiger wird. Und genauso wichtig ist, dass Unternehmen die Unterstützung bekommen, die sie benötigen, um ihren Pflichten überhaupt nachzukommen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein herzliches Dankeschön, dass ihr dabei wart. Ich gehe davon aus, dass ihr auch etwas mitnehmen könnt für euren Business-Alltag. Und wenn ihr noch mehr über Nachhaltigkeit im Business erfahren wollt, bleibt einfach dran. Abonniert unseren Podcast und wir bringen euch die interessantesten Tipps und Stories rund um das Thema Nachhaltigkeit im Business, Innovation und Transformation. Ressourceneffizient direkt in den Gehörgang. Empfangen könnt ihr uns überall dort, wo es Podcasts gibt und wo ihr gerade seid. Im Homeoffice, im Auto, im Bad, beim Bügeln, beim Gassigehen, in der Natur mit Kind, Kegel oder Hund. Und alle Infos findet ihr wie immer unter unseren Shownotes. Und vergesst nicht, Veränderung auch im Business beginnt immer bei uns selbst. Also bis zum nächsten Mal, euer Business Shift.
Business Shift.
Einfach machen.
Einfach machen.
Der Podcast für Entscheider und Führungskräfte, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit nachhaltig beschäftigen wollen. Bleibt neugierig.